Woran hängt mein Herz? Das steht heute über der Predigt oder als Untertitel Sorgen entsorgen. Wir haben ja heute mehrfach einen Grund zum Feiern. Neben dem Erntedankfest gibt es ja auch den Tag der Deutschen Einheit, der vor genau 31 Jahren durch den Beitritt der neuen Länder zum Geltungsbereich des Grundgesetzes in Kraft getreten ist. 31 Jahre. Man hat sich so daran gewöhnt, als damals die trennende Mauer im November schon gefallen war, da stimmten viele in das Lied ein: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Und wir dürfen auch heute noch dankbar dafür sein, dass der Allmächtige diese großen, für uns bis dahin unvorstellbaren Dinge getan hat. Wer, wenn nicht die erlösten Kinder Gottes, sollten diese Dankbarkeit in allen Dingen bewusst praktizieren. Aller Undankbarkeit und aller Gottlosigkeit zum Trotz, die heute wie eine dunkle Wolke über unserem Land hängen. Ja, wir sind tatsächlich so etwas wie eine unentwegt unzufriedene Gesellschaft geworden. Ihr neues Symbol ist der Wutbürger und ihre neue Perspektive ist die Zukunftsangst. Wir sind damit mitten im Thema, das heute im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums steht und das vom falschen und rechten Sorgen handelt. Helen hat ja vorhin das Gleichnis vom reichen Kornbauer vorgelesen, der viele Vorräte für sich sammelt und gerade dadurch seine Zukunft verbaut, nämlich den unausschöpfbaren Reichtum der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Erinnern wir uns noch an den Eingangssatz, den Helen da gelesen hat: Hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Hütet euch. Nun geht es weiter. Ich lese in diesem 12. Kapitel ab Vers 22. Er aber sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seiner Länge, Körperlänge oder Lebenslänge, beides gilt, auch nur eine Elle zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Seht die Lilien, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch, ihr fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Hirte, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Soweit die Worte Jesu. Sie enthalten so viel, dass wir ein Leben lang damit zu tun haben. Umso wichtiger ist es, meistens bleibt ja von einer Predigt nur ein Gedanke hängen. Ne? Ihr kennt das ja, am Montag oder am Sonntagabend fragt man sich schon, was wurde heute eigentlich gepredigt, war ganz gut oder ganz schlecht. Aber einen Gedanken sollten wir uns wenigstens mal festzurren im Herzen, den Kern der Botschaft, sie lautet, Gott gibt. Gott gibt alles, was gut ist. Alles, worauf es ankommt. Gott gibt das Leben, Gott gibt uns das tägliche Brot, Gott gibt uns die nötige Kleidung dazu und Gott gibt seinen von Jesus erlösten Kindern unvorstellbar viel mehr. Nämlich, es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das heißt doch, Leben mit ihm in Herrlichkeit, seine fürsorgende Liebe und überströmende Freude, Teilhabe an seiner Herrschaft, nie mehr endende Gemeinschaft mit dem Schöpfer und Heiland unseres Lebens. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und das wird nicht erst demnächst sein. Nein, wir sind, sofern wir unter der Herrschaft Christi leben, heute schon mittendrin in diesem Ewigkeitsgeschehen. Hören wir uns unter den vielen Vollzugsmeldungen der Bibel diese eine an, aus dem Kolosserbrief, erstes Kapitel. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er hat und wir haben. Niemand kann uns dieses himmlische Erbe mehr nehmen. Ja, wir fühlen uns bis an unser irdisches Lebensende oft, immer wieder, wie zerrissen zwischen Himmel und Erde. Wir erleben vor allem täglich unsere Schwachheit, unser Versagen, ich auf jeden Fall, unseren vielfältigen Mangel. Mangel an Liebe, Mangel an Geduld, Mangel an Barmherzigkeit. Aber was wir nicht in uns haben, in unserem alten Wesen, das haben wir eben in Christus Jesus heute schon, dem wir ein für alle Mal gehören. Deshalb ist es das Vernünftigste, was wir tun können, wenn wir unser Herz an diesen einzigartigen Schatz hängen. Je entschlossener wir Tag für Tag unsere Hoffnung, unsere Sehnsüchte auf Christus allein richten, auch unsere Schmerzen, alles hin zu ihm, umso weniger liegt uns daran, das zu ergreifen, was die Welt für erstrebenswert hält. Mit Welt ist hier nicht die Schöpfung Gottes gemeint, sondern das System der Täuschung, der Selbstbezogenheit und der Selbstherrlichkeit, das der Lügner und Verderber nach dem Sündenfall aufgerichtet hat. Jesus nennt ihn mehrfach den Fürsten dieser Welt. Und wer ihm auf den Leim geht, der klebt in Süchten vieler Art. Das Geld blendet ihn, der Alkohol betäubt ihn, die Pornografie zerrüttet ihn, Der Ehrgeiz zermürbt ihn, die Sucht nach Anerkennung erschöpft ihn. So ist das mit allen Attraktionen, die uns die Welt zu bieten hat. Sie ruinieren uns, wenn sie uns wichtiger werden als die Gabe der Gnade, die uns der himmlische Vater darreicht. Die gute Nachricht lautet in diesem Zusammenhang, auch ein seelisch und körperlich und geistig ruiniertes Menschenleben, das durch das Blut Christi teuer erkauft worden ist, wird das himmlische Erbe nie mehr verlieren. Nie. Aber es zerreißt dem liebenden Vater im Himmel doch schier das Herz, wenn er sieht, wie sein Kind seine Jahre mit Sorgen und Süchten vergeudet und sich und anderen Schmerzen zufügt. Ja, diese Nöte der Welt, die hausen auch in sogenannten frommen Kreisen. Vermutlich in jeder Gemeinde. Nicht aufdringlich, sondern kaschiert. Und das heißt auch, die Gefahr der Heuchelei, des doppelbödigen Lebens also, ist groß. Bei uns. Woher weiß ich das? Als erstes aus der Bibel. Sehen wir uns den Kontext an, in dem der heutige Predigtabschnitt steht. Das 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums beginnt mit der Warnung Jesu an seine Jünger, 12, Vers 1. Hütet euch. Wovor? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei, sagt Jesus. 14 Verse weiter, erneut, wir haben es vorhin gehört, hütet euch dieses Mal vor aller Habgier. Und dann zieht sich, habe ich vorher noch nie gemerkt, eben erst bei der Predigtvorbereitung, dann zieht sich das Thema Habsucht und Geldgier und falsche Sorgen wie ein roter Faden durch die nächsten Kapitel. Und es endet tatsächlich auf erschreckende Weise bei jenen, die sich für die Frommsten der Frommen hielten. Also nach seinem Gleichnis vom reichen Kornbauer, das wir eben gehört haben, und vor der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, das demnächst folgt, ruft Jesus: Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und nun folgt die überraschende Mitteilung, in diesem 16. Kapitel ist das, das alles hörten die Pharisäer, Punkt. Die waren geldgierig und spotteten über ihn. Sie spotteten über Jesus. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Ihr seid es, die ihr euch selbst vor den Menschen als gerecht hinstellt. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Hoch bei den Menschen sein, also Ansehen haben wollen. Dazu fromme Heuchelei und Geldgier, das war nicht nur damals ein Problem bei den Pharisäern. Billy Graham, der ja ein vollmächtiger, christuszentrierter, äußerst diszipliniert lebender Verkündiger des Wortes Gottes war, der erklärte einmal in einem Vortrag über das Leben eines Evangelisten Folgendes: Der Hauptgrund für das Versagen von Evangelisten und vieler ihrer Zuhörer weltweit sind Geld, Sex und Macht. Und auf diesen drei Feldern wuchern, womöglich auch unter uns und in allen anderen Gemeinden, die meisten Süchte. Und Süchte fressen sich immer tiefer, bis sie das wahre Leben im Glauben ersticken und die Freude am Herrn, die doch unsere Stärke ist, zu einem frommen Theaterspiel machen. Alles entscheidend ist hier die Frage und die Antwort auf die Frage: Wo ist mein Schatz? Wo ist unser Schatz? Wir haben vorhin die Worte Jesu gehört: Wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Jetzt können wir uns immer wieder fragen, nicht nur jetzt, sondern vielleicht auch noch morgen und übermorgen: Woran hängt mein Herz? Was ist mir besonders wichtig? Wonach habe ich Sehnsucht? Worin erfüllt sich mein Leben? Was also ist mein Schatz? So viel steht fest: Jede Sucht, ob Habsucht oder Ehrsucht oder Machtsucht, ist eine fehlgeleitete Sehnsucht. Sie ist wie ein Fass ohne Boden, nie findet sie Erfüllung. Und das gilt auch jenseits der Kategorie Sucht für alle irdischen Zielsetzungen. Sie führen vielleicht zu kurzfristigen Befriedigungen, aber nicht zum inneren Frieden. Denn der Schöpfer unseres Lebens hat jedem Menschen dieses unauslöschliche Sehnen eingepflanzt, die Sehnsucht nach ihm, nach Gott selbst, die Sehnsucht nach Heimat und Heimkommen. In den Worten der Bibel: Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Prediger 3. Dazu passt ein druckfrisches Zitat, oder fast druckfrisch. Am Mittwoch las ich es im Generalanzeiger, des Lyrikers Wolf Biermann, dieser genial aufmüpfige Liedermacher, der seinerzeit den DDR-Mächtigen so zugesetzt hat, dass sie ihn ausbürgerten. Der hat in seinem neuesten Buch mit dem bezeichnenden Titel Mensch Gott, der hat da mitgeteilt oder teilt damit, wie, dass er wie auch seine Mutter ein Ungläubiger geblieben sei. So weit, so schlecht. Und nun kommt's: Jedoch, Zitat, im lebenslänglichen Disput mit Gott. Abführung. Ist das nicht schön? Hören wir da das Heimweh heraus? Wir sollten für ihn beten, der wird ihn finden. Beten wir für ihn demnächst, in den nächsten Wochen und Monaten. Gott hat ihm dieses Heimweh ins Herz gelegt, sein Verlangen nach Ankommen, nach Frieden. Er hat all das vergebens im Sozialismus gesucht, auch vergebens im Kapitalismus. Und nicht nur Wolf Biermann hat es nötig, auch wir müssen es immer wieder hören und uns gegenseitig zusprechen: Christus allein ist unser Friede. Christus allein. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er ist der Weg ins Vaterhaus, in die Heimat. Er schenkt uns schon inmitten dieser Zeit göttliche Geborgenheit. Die Bibel spricht auf unterschiedliche Weise mehrmals, ganz besonders deutlich im Kolosserbrief, vom Geheimnis Gottes, das Christus ist. Und unvorstellbar groß ist der Reichtum an Leben und Schönheit. Vorhin hat Werner in seinem ersten Lied davon gesungen: Der Reichtum an Leben und Schönheit und Sättigung, an dem er uns durch seinen geliebten Sohn teilhaben lässt. Ist es uns wirklich sehr bewusst, nicht nur theoretisch, theologisch im Kopf, sondern richtig im Herzen bewusst, dass wir, die wir durch das Blut Christi erlöst sind, in einem unauflöslichen Einssein mit unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn leben? Wenn wir in dieser Gewissheit durch den Tag gehen und durch die Jahre gehen, werden wir die Anziehungskraft der Güter dieser Welt nie mehr als mächtigen Sog erleben, hin und wieder als ein Zerren an einem, ja, an dem alten Menschen. Wir werden vielmehr fröhlich praktizieren, was uns Paulus empfiehlt, im 1. Korinther 7, 31, ein Vers, den ich mir seit Jahrzehnten unterstreiche, dass wir diese Welt gebrauchen sollen, als brauchten wir sie nicht. Und dann fügt er hinzu, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Wie befreiend sind diese Worte. Wer es bedenkt, wird sich mit dem Zauber dieser Welt, mit diesen vergänglichen Dingen, auf keinen Fall mehr vermählen wollen, sondern lösen. Er wird immer deutlicher die zunehmende Dunkelheit und auch die lächerliche Aufgeblasenheit dieses vergehenden Weltsystems erkennen. Vielleicht erkenne ich auch meine eigene lächerliche Aufgeblasenheit, hoffentlich. Und umso heller werden uns die Worte Jesu aufleuchten, die wir am Anfang eben gehört haben: Sorgt euch nicht um euer Leben. Achten wir mal auf den Kontrast. Zum Wesen der Welt gehört ein unentwegtes Hasten und Raffen und Sichern, ob von Geld oder Besitz oder Ansehen. Es ist ein unseliges Abstrampeln unter dem Stecken des Treibers. Schaut mal in Jesaja 9 nach, da findet sich dieser Satz, der Stecken des Treibers. Ja, der passt so gut in unser System hinein. Es ist ein Sorgen ohne Ende. Jesus aber spricht, sorgt nicht um euer Leben und um all den üblichen Groß- und Kleinkram, der uns täglich auch beschäftigt. Er nennt auch den Grund, weshalb wir uns nicht sorgen sollen, weil unser himmlischer Vater weiß, was wir benötigen. Er weiß nicht nur, er gibt uns auch gerne. Und er verwöhnt uns nicht, indem er uns etwa zu passiven Konsumenten degradiert, die einfach nur empfangen. Ja? Ja, wir empfangen, aber er zieht uns immer tiefer in sein Leben hinein. Und so werden wir zu aktiv Lebenden, zu aktiv Betenden, zu aktiv helfenden Menschen. Das ist Reichtum. Wir empfangen vom Vater im Himmel und geben weiter. Wir versagen und wir versöhnen uns wieder. Wir werden getröstet und trösten andere. Und immer klarer wird uns, was wir da an persönlicher Entfaltung erleben, an persönlicher Entfaltung und auch an gutem Ernten. Es ist nie die Frucht unseres Willens und nie die Frucht unseres Eifers, sondern immer ein Geschenk Gottes. Glaubst du das? Er glaubt's. Glauben wir, dass alle guten Gaben und alle vollkommene Gabe von oben herabkommt, vom Vater des Lichts? So steht es im Jakobusbrief, 1. Kapitel. Glauben wir dem Wort Gottes, dass da in Psalm 37 steht, von David empfohlen, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Jesus greift diese Aussage inhaltlich auf, wenn er uns in seiner Rede vom falschen und rechten Sorgen garantiert, dass uns alles zufällt, was wir zum Leben brauchen. Wenn wir nur nach Gottes Herrschaft trachten, nach seinem Reich. Je mehr wir diesen göttlichen Grundsatz beachten, umso häufiger entdecken wir in unserer stillen Zeit, also in der Bibel, dass dieser Grundsatz dort überall gegenwärtig ist, von der ersten bis zur letzten Seite. Habe deine Lust am Herrn, deine tiefe Freude an dem, was er ist, was er sagt und was er schenkt, dann werden seine Wohltaten dich prägen und erfreuen und sättigen. So war es schon im Paradies übrigens. Das ist die erste Seite. Wir kommen gleich noch bis zur letzten Seite. Das dauert aber nicht lange. Eden bedeutet ja Wonne. Im Garten Eden lebten die ersten Menschen. Und sie schwammen in einer Fülle der Freude und des Friedens. Schönheit im Überfluss. Dazu wohlschmeckende Früchte. Noch mehr als hier aufgebahrt sind. Alles war erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und mitten im Garten stand der Baum des Lebens. Er lud zum Genuss ein und damit zur ewigen, ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sprach: Esst davon. Adam und Eva brauchten sich nur an den vorbehaltlos Schenkenden und seine Worte halten, also zuerst nur nach ihm trachten. Mehr will Gott nicht. Sie brauchten nur seinen Worten folgen, seiner Einladung. Gott gibt so gern, er will Hörende und Empfangende. Das ist das ganze Leben mit Gott. Der Sündenfall geschah, aber nach dem Sündenfall geht es genauso weiter. Dieses eine Prinzip bei Abraham. Als er 99 Jahre alt war, so lesen wir in 1. Mose 17, erschien ihm der Herr und sprach: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Das Lutherwort fromm meint im Original: sei ganz, lebe ungeteilten Herzens mit mir und vor mir. Also auch hier: trachte zuerst nach mir. Ich sorge für dich. Du wirst alles empfangen, was ich dir verheißen habe. Ich mache es. Und dann ruft er Jahrhunderte später und Jahrhunderte lang durch seine Propheten diesen Grundsatz seinem Volk Israel zu. Immer wieder. Ein Satz nur aus dem Propheten Jeremia: O Land, Land, höre des Herrn Wort. Jeremia 22. Wer Gott hört und seinen fürsorgenden Weisungen folgt, erfährt das Glück des Gehorsams. Was kann es denn für uns Geschöpfe Besseres geben, als uns ganz, also mit Haut und Haaren und Seele und Geist, dem zu überlassen, der uns aus unbändiger Liebe erschaffen hat, zur Gemeinschaft mit ihm? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wer das ernsthaft betet, der hat den Geschmack am doppelbödigen Leben, am gespaltenen Leben verloren. Wir werden dann einfältig, nur auf Gott zugefaltet. Ja, dann haben wir nur noch das eine Ziel vor Augen, dass allen Menschen ungeteilten Herzens sicher ist das himmlische Vaterland. Dort, jetzt sind wir also am Ende bei diesem Schnelldurchgang mit trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dort steht in Offenbarung 22 auf der allerletzten Seite der Bibel, dass da ein Strom lebendigen Wassers wie ein Kristallklar vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht und wir werden dort sein Angesicht sehen und nichts lieber tun, als ganz auf ihn konzentriert, also sorgenlos ihm zu dienen. Und gerade dadurch, wie es dort heißt in Offenbarung 22,5, gerade dadurch werden wir mit ihm regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie vollkommen sein Wollen und sein Wirken dann unser Denken und unser Tun durchdringen wird, können wir daran erkennen, dass wir seinen Namen an unseren Stirnen tragen. So steht es dort. So, nach diesem Rückblick und nach diesem Ausblick noch einmal die Frage: Vertraust du den Zusagen Gottes, dass er uns alles zukommen lässt, was wir zum Leben benötigen, was du zum Leben benötigst? Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Gilt das für uns alle? Gilt das für dich? Unser Ja oder Nein auf diese Frage hängt an unserem Gottesbild. Welches Gottesbild haben wir, wenn wir meinen, einen kritisch äugenden Gott mit Leistungen aller Art milde stimmen zu müssen oder geberfreudig stimmen zu müssen, dann hängen wir in der Falle der Pharisäer. Die haben im Regelfall nicht, die Pharisäer gibt es ja heute und bis ans Ende der Tage, die haben im Regelfall nicht ihre Lust am Herrn, sondern an sich selbst und an ihrem Eifer, auch an ihrem Gesetzeseifer, mitsamt der ganzen Werkerei. Ähnlich übrigens dem modernen Menschen, der zwar mit Gott überhaupt nichts am Hut hat heutzutage, aber ständig mit sich und seiner Bedeutung beschäftigt ist. Wenn wir aber dem Wort Gottes glauben, das da lautet, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen, Psalm 55, dann werden wir endlich von unseren vielen unnützen Werken ruhen. Wie sagte Jesus, macht euch keine Unruhe, Lukas 12, 29. Wir sollen uns nicht mehr so wichtig nehmen, heißt das. Normal ist das nicht, das stimmt. Normal ist das, was Hiob für alle Generationen formuliert hat: Der Mensch vom Weib geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Hiob 14,1, klassischer Satz. Ja. Der Hebräerbrief aber sagt uns, dass für das Volk Gottes eine Ruhe vorhanden ist, die der Unglaube nicht kennt. Zitat Hebräer 4, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken. Wir müssen uns also nicht auf uns und unsere Möglichkeiten konzentrieren. Schon gar nicht werden wir uns in Sorgen einrichten, sondern wir werden als Erlöste täglich erwartungsvoll zum Geber aller guten Gaben aufblicken. Das sollte unsere normale Haltung sein. Und wir dürfen dann in kindlicher Erwartung beten. Wir dürfen unsere, sollen unsere Not beim Namen nennen, vor Gott. Unsere Ängste, unsere Sehnsüchte, auch unseren Mangel an so vielem, an Güte und Geduld und Gottvertrauen, nur raus damit. Wenn wir so kindlich einfältig leben, dann schleicht sich bei uns unversehens und unaufhaltsam das ein, was die Bibel Demut nennt. Das ist die Entsorgung der Sorgen. Also genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, sorgt nicht um euer Leben. Ganz kurz jetzt der Abschluss, weil das Nähere nochmal definiert. Abschließend also aus dem 5. Kapitel des 1. Petrusbriefes. Da lesen wir, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Das haben wir vorhin gehört, als Jesus zu den Pharisäern sagte, was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Gott widersteht den Selbstzentrierten und den Selbstherrlichen, denen, die meinen, sich selbst Sicherheiten schaffen zu können. Zum einen Gott gegenüber, durch eifriges Verrichten von Werken, welcher Art auch immer, und zum anderen in der Welt, dadurch, dass sie ständig Hab und Gut und Geld sammeln. Den Hochmütigen widersteht Gott. Die Fortsetzung dieses Satzes lautet, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und nun sagt uns die Bibel in schönster Klarheit, wie Demut konkret gelebt wird. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Nehmen wir das mit in die kommenden Tage und Wochen und Jahrzehnte. Wir wollen Demut üben, indem wir unsere Sorgen auf unseren Versorger werfen. Und wir wollen unser Herz an keinen anderen Schatz hängen als an Jesus allein. Dann werden wir garantiert immer öfter so jubeln wie David das in Psalm 16 tut. Er tut es heute noch. Du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. Oder in der Übersetzung der Elberfelder oder auch der Einheitsübersetzung, du bist ja mein ganzes Glück allein. Amen. Späte kurz. Es ist die Wahrheit, Vater im Himmel, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, uns durch ihn erlöst hast, zu einem Leben im Reichtum deiner Gnade. Und du hast uns durch Jesus das Wort zugerufen, dass wir als mühselig und Beladene bei ihm alles abladen dürfen. Ja. Sein Joch ist sanft. Unsere Last ist schwer, aber seine Last ist leicht. Wir bitten dich, Herr, dass du uns, Jesus Christus, der du uns teuer erkauft hast, dass du uns dieses Leben der immer wieder neu dominierenden Sorgenlosigkeit schenkst, weil wir uns alleine auf dich ausrichten. Bitte schenke uns diese Einfalt des Herzens, dass wir nirgendwo mehr sonst Erfüllung unserer Sehnsüchte suchen als bei dir allein. Wir geben dir unser Leben hin. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen so bearbeitest in deiner brennenden Liebe, dass wir nichts mehr anders wollen, als nur noch in innigster Gemeinschaft mit dir zu leben, unserem Heiland und Herrn. Amen.